Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 275 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdna.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon ist heute...
Hallo, hier ist Stefan.
Wie ihr hört, fehlt leider wieder unsere Nummer 3. Wolfgang ist immer noch ziemlich beschäftigt und wir hoffen, dass es bei der nächsten Ausgabe dann endlich wieder klappt, dass er zurück ist. Aber bis dahin unterhalten wir euch auch gerne zu zweit.
Ja, zumindest auch, ist aus dem Urlaub zurückgekommen.
Genau. Muss man ja auch sagen. Ja, also anscheinend hat er uns doch vermisst.
Ja.
Nicht, dass er irgendwie andere Verpflichtungen in seiner Heimat hätte. Nein, nur wegen uns.
Eben.
Gut, wir starten gleich wieder mit ein paar Trailern, die Stefan netterweise für uns ausgesucht hat. Beginnen wollen wir mit No Ordinary Heist, wie es so schön im Trailer heißt, irgendwie der größte Bankraub in UK überhaupt. Stefan, ja, was sagt dir der Film oder sagt dir das zu? Wie sieht's aus?
Im Streaming-Dienst würde ich mir den angucken. Also dadurch, dass es ein bisschen Abwechslung, also was heißt Abwechslung ist, aber ein bisschen was anderes, dass die Bankräuber oder die Räuber in dem Fall nicht selbst ins Gebäude gehen, sondern eine Geiselnahme als Auslöser dafür benutzen, Leute den Heist sozusagen ausführen zu lassen, fand ich es ganz nett. Ich finde Eddie Marston eigentlich irgendwie einen ganz coolen Schauspieler.
Ja, der hat immer, genau, ja, der genau. Ist irgendwie so schräg irgendwie, aber immer gut.
Ja, ja. Und ja, der Trailer sah handwerklich brauchbar aus. Und ja, also wenn er mal bei Prime oder so mit drin ist, würde ich ihn mir angucken. Ich glaube, der ist ganz solide. Ich erwarte da keine großen Überraschungen oder so. Ist auch eine wahre Geschichte. Also werden sie wahrscheinlich auch jetzt nichts übermäßig Spektakuläres dabei rausholen. Aber so fand ich den definitiv nicht uninteressant. Also nicht begeistert, aber ich würde ihn mir angucken.
Ja, sieht definitiv solide aus. Ich hatte mal nachgeguckt, ist wohl irgendwie ein Überfall aus 2004 gewesen tatsächlich, wo über 26 Millionen Pfund geklaut worden sind, eben genau dadurch, dass eine Gang irgendwie von mehreren Bewaffneten eben Familienmitglieder als Geiseln genommen hat und die Arbeiter da dazu gezwungen hat, denen zu helfen. Und ja, könnte auf jeden Fall relativ spannend sein, das zu beobachten.
Mhm.
Gut. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Ich glaube auch nicht.
Vielleicht ein bisschen mehr zu I Love Boosters. Boosters ist, wenn ich noch mein Englisch richtig in Erinnerung habe, irgendwie ein Slang-Ausdruck für Taschendiebe oder Diebe überhaupt. Shoplifter.
Ne? Ich glaube, ja.
Ne? Ja. Okay. Muss ich sagen, ja, nett, aber nicht meins. Das ist mir zu überdreht.
Ja, es ist, es könnte natürlich auch nicht meins sein, weil zu überdreht, aber auf dem bin ich durchaus neugierig. Ich würde ihn mir angucken, einfach weil ich das Überdrehte ganz nett fand, bin aber gespannt, wie es letztendlich im Film ist. Ob es dauerhaft so in diesem sehr In-Your-Face-Stil sein wird oder einfach besser verteilt oder gut verteilt über die Laufbahn. Ich fand ihn eigentlich ganz flippig, logischerweise irgendwie von der Art her.
Ja.
Und dadurch nicht unansprechend, ein paar bekannte Gesichter dabei. Und aber es könnte natürlich auch an meinem Geschmack letztendlich vorbeigehen, wenn er einfach zu schräg ist oder einfach meinen Humor nicht trifft oder sonstiges. Da kann eine Menge schief gehen, aber ich bin durchaus neugierig, weil ja, es ist mal was anderes.
Ja, das schon, aber es ist halt für das ja in dem Sinne Komödie, Satire, was auch immer sein soll, fand ich es halt überhaupt nicht lustig. In keinster Weise im Trailer, wo ich sage, ach, das ist jetzt nicht mal irgendwie amüsant oder ist komplett an mir vorbeigegangen. Bin ich vielleicht auch nicht mehr die Altersgruppe oder was auch immer oder keine Ahnung. Ich bin weder Fashion Victim noch irgendwie sonst da oder jugendlich genug, um dieses ganze Prozedere oder dieses Overstyling da gut zu finden oder interessant, und deswegen, ja, da war ich tatsächlich mal komplett raus.
Ja. Tatsächlich fand ich es auch nicht witzig, muss ich sagen. Also irgendwie groß humorig fand ich es auch nicht. Mir ist klar, dass es eine Komödie sein soll.
Ja.
Aber so mehr so dieses Originelle fand ich interessanter.
Aber auch als Satire, so, weißt du, so irgendwie so, ja, ich meine, sie ist ja irgendwie Cloud wenn ich das richtig verstanden habe im Trailer, die klaut die Demi Moore als Modeschöpferin irgendwie einen Entwurf von irgendwie einer dieser Mädels und die beklauen daraufhin die Läden. So als, ja, keine Ahnung, Fashion-Kritik, Konsumkritik, was auch immer, ist legitim, aber spricht mich halt trotzdem in dem Moment einfach nicht an.
Ja, absolut nachvollziehbar. Also ist definitiv Geschmackssache.
Ja.
Und deswegen bin ich auch nicht sicher, ob er mir gefallen wird, aber ich bin neugierig.
Ja, ich war auch irgendwie komisch mit dieser 100% auf Rotten Tomatoes oder so. Einblendung fand ich dann auch ein bisschen merkwürdig, weil, also ich glaube nicht, dass der irgendwie 100% hat, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber.
Ja, die haben ja klein darunter, habe ich beim zweiten Mal gesehen, ein Datum eingeblendet.
Ja.
Also da stand 100% und dann stand bla bla bla. Ich hatte tatsächlich gelesen, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival, ob das Sundance oder South
by Southwest
lief, da kam der richtig gut an.
Ja.
Also ich kann es mir vorstellen, aber natürlich lief er nur bislang auf Festivals.
Ja.
Im Festival.
Also ich hatte mal geguckt, auf IMDb ist er momentan bei 5,5 von 10.
Okay, gut.
Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es da dann ein paar extra dagegen gewotet haben, weil er zu gut war oder so. Gibt es ja auch immer komische Sachen, aber ja, weiß nicht. Egal, selbst wenn er 100% hätte, würde es mich trotzdem nicht ansprechen. Dann wäre ich halt einer der wenigen, die da trotzdem drauf verzichten.
Also Stand heute mit 30 Reviews hat er noch 97%.
Okay, auf Rotten Tomatoes.
Auf Rotten Tomatoes,
okay. Genau. Ja, gut, soviel zu I Love Boosters. Dann wieder ein bisschen eher was Konventionelles, Ballistik mit Lena Headey. Ja, Sohn geht oder ist beim Militär, wird irgendwie erschossen und irgendwie ist es nicht ganz nachvollziehbar, warum und so. Und sie versucht rauszufinden, was dahinter steckt. Klassischer Military-Thriller so ein bisschen und ja, sieht auch solide aus, aber ich, selbst wenn er auf dem Streaming-Dienst ist, glaube ich, würde ich den auslassen, weil er einfach zu konventionell ist.
Ja. Ich würde mir den schon angucken. Natürlich ist er konventionell, gar keine Frage. Ich fand es ein bisschen interessant. Ja, das heißt interessant, aber so die Perspektive, klar, sie versucht ja dann das aufzuklären und irgendwie auch Selbstjustiz so quasi zu üben, dass nach und nach auch so dieses scheinbare rauskommt, dass ja amerikanische Patronen in dem Fall nicht Waffen an den Gegner gegangen sind und dass er entweder, also er scheint ja auf jeden Fall mit einem amerikanischen Projektil erschossen worden zu sein, der Sohn. Das fand ich schon nicht uninteressant, aber ja, mal gucken. Also ich würde ihn mir angucken tatsächlich, da ich mag ja solche Filme durchaus und wenn der jetzt auch einigermaßen straff ist, dann ist es okay. Also, und ein bisschen Tiefgang scheint ja auch zumindest im Bereich der Charaktere so drin zu sein, zumindest bei ihr so. Lena Headey ist okay.
Ja.
Ist was für mich. Auch nicht groß mit Vorfreude, aber wenn er auftaucht beim Streaming-Dienst, den ich habe, würde ich mir den angucken.
Ja. Nee, ich fand es auch von der grundlegenden Idee, es klingt jetzt vielleicht doof, aber ja, warum soll der auch nicht mit einer Patrone erschossen werden können, die in Amerika hergestellt ist? Also, ne, das ist so irgendwie, ich weiß nicht, kam jetzt nicht weit hergeholt für mich, so, sondern es gibt ja erstens mal, könnten es theoretisch Munition sein, die irgendeinem geklaut worden sind. Ne? Also ich meine, ich glaube, in so einem Krieg, wenn du irgendwo bist, kann immer mal ein Laster mit irgendwas abhanden kommen. Also so weit hergeholt, dass da tatsächlich auch mal eigene Projektile eintreffen, weil es der Gegner geklaut hat, ist ja jederzeit machbar. Und ich würde auch mal behaupten, in Friedenszeiten wird Munition aus Amerika weltweit verkauft. Und da weißt du natürlich auch nicht, wo das im Endeffekt landet, selbst wenn du es erstmal in befreundete Länder alleine verkaufen würdest und so. Ja, das war jetzt irgendwie so ein bisschen, wo ich auch denke, okay, man muss sich halt irgendwie was einfallen lassen.
Ja, ich dachte zuerst so ein bisschen, das geht in die Friendly Fire Richtung.
Ja, das habe ich auch erst gedacht, aber das ist ja wohl anscheinend dann irgendwie nicht zumindest was vom Trailer her ist, sondern es geht rein nur um die Patronen, dass die eben halt von Amerikanern verkauft wurde und so. Und ja. da halt
Sind
dann.
dann halt vom Laster gefallen.
Ja, genau. Ne, von eigenen Leuten verkauft und ja, und sie versucht es halt aufzuklären und die andere Seite versucht es zu verhindern. Also
Natürlich.
klassisch. Gut, etwas weniger klassisch, unser letzter Trailer für heute, Rosebush Pruning, wo ich sagen muss, ich bin mildly interested, wie es so schön heißt, weil er ist mir auch tendenziell etwas zu überdreht wieder, aber ich würde gern Elle Fanning und Pamela Anderson sehen, weil die fand ich im Trailer tatsächlich am interessantesten von allen Charakteren irgendwie, weil sie auch irgendwie am normalsten wirkten, so erstmal aus dem Trailer raus, ob es dann tatsächlich so ist, ist ja manchmal auch nicht sicher, so, weil die Normalen sind ja oft die ganz Verrückten. Aber das war, fand ich so am interessantesten, weil der Rest war einfach komplett drüber von den anderen Darstellern.
Ja, also ich bin durchaus interessiert. Der läuft auch auf dem
Genau.
Fantasy Film des Nights.
Ja.
Da war ich zuerst so, lieber nicht, weil ich tatsächlich als er auf irgendeinem Festival lief, hatte ich bei filmstarts.de eine Review gelesen und die haben ihm 1 von 10 gegeben. Und
Oh,
das
doch so
hat
gut.
mich etwas sehr abgeschreckt, wo ich dachte,
Ja, so, aber
okay.
sowas interessiert mich dann fast noch eher, muss ich
Genau.
sagen.
Ja, aber
Also.
ich habe es mir auch durchgelesen und war so, ne, so total unsympathische, natürlich eat the rich, aber ohne Tiefgang und irgendwie nur alles Style over Substance und
Style over
Gefahr im
Substance
Zweifel.
ist tatsächlich auch was mich anspricht. Also von daher,
Eben,
ne?
genau.
Also.
Deswegen dachte ich aber auch, ja, okay, da brauchst du vielleicht dafür nicht extra ins Kino gehen, so ungefähr.
Ja.
Da gab es den Trailer nicht, der ist jetzt irgendwie letzte Woche rausgekommen. Aber auch nach dem Trailer würde ich sagen, doch, würde ich mir schon angucken. Der hat, glaube ich, auch einen regulären Deutschlandstart bekommen und ist, glaube ich, danach, ich weiß es nicht, glaube bei Mubi oder sowas.
Ja.
Aber ich stehe ja auch auf also stylische Sachen. Ich mag auch Elle Fanning, ist ja kein Geheimnis. Und ja, der Trailer interessiert mich auch. Also beziehungsweise der Film hat mich angesprochen vom Trailer her. Werde ich mir bestimmt auch mal angucken. Klar kann es irgendwie total auf die Nerven gehen, wenn es dann
Ja.
irgendwie nur nervige Charaktere sind oder so, aber so vom Trailer her fand ich den nicht verkehrt.
Jo, gut. So viel zu unseren heutigen Trailern. Und nun wird uns Stefan ein paar Last Scene vorstellen, die er, glaube ich, hoch über den Wolken alle gesehen hat.
Genau, ich war im Urlaub und da hatte ich genug Zeit, mir Filme anzugucken. Normal mache ich das nicht so gern, aber ich habe tatsächlich 3 Stück auf 2 Flüge verteilt geguckt. Der erste war Caddo Lake, ein Mystery-Drama-Thriller, Science-Fiction ein bisschen, aus dem Jahr 2024, produziert von M. Night Shyamalan, aber nicht von ihm Regie geführt, sondern von dem Duo Logan George und Celine Held. Und da geht es ja, um im Prinzip eine kleine Stadt an der Grenze von Louisiana, ich glaube zu Texas, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, so verschiedene Personen wohnen da logischerweise in der Nachbarschaft. Wir lernen 2 hauptsächlich kennen. Einmal eine Teenagerin, die heißt Ellie. Ihr Vater, also mit dem Stiefvater kommt sie nicht zurecht. Es gibt noch eine adoptierte Schwester, mit der kommt sie zwar zurecht, aber da ihre Mutter immer zu dem Stiefvater hält, gibt es da viele ja, Streitereien und sowas. Und ja, die fährt gerne in die Sümpfe und es gibt halt diesen Lake, Caddo Lake, und der ist gerade relativ flach vom Wasserstand und da passieren mysteriöse Sachen. Da will ich definitiv nicht ins Detail gehen, was da alles passiert, beziehungsweise ich werde gleich noch ein kleines Stichwort dazu sagen, dass es nicht zu sehr spoilert. Wir lernen aber auch Paris kennen, ein Mann, gespielt von Dylan O'Brien. Und der hat auch einen Schicksalsschlag erlitten, denn seine Mutter hatte irgendwie einen epileptischen Anfall oder etwas in der Art und ist mit ihrem Auto, wo er auch drin saß, von so einem Damm gestürzt in den Lake und ist dabei ertrunken. Er versucht halt mit dem medizinischen Gutachten rauszukriegen, ob sie fehldiagnostiziert wurde, weil er sich das eigentlich nicht vorstellen kann, aber sie hatte halt diese komischen Anfälle. In diesem Sommer, wo der Stand jetzt niedrig ist vom Wasser her, kriegt er plötzlich auch solche Anfälle beziehungsweise halt Verkrampfungen und so im Arm und stößt halt auch in diesem Gebiet, in so einem Trockengebiet von diesem See, was eigentlich so eine bewaldete Sumpflandschaft ist, wo man halt mit diesen Airboats und so durchfahren kann. Da passieren halt merkwürdige Sachen, nicht im Sachen Horror, aber naja, so ein Druck auf den Ohren und so weiter. Und tatsächlich gibt es dann auch so, kleiner Spoiler, auch so leichte Zeitverschiebung und so. Auf jeden Fall verweben sich dann auch so ein bisschen die Erzählstränge von Ellie und Paris, aber nicht so ganz, sondern nur anhand bestimmter Sachen, wo sie sich fast begegnen und so. Und ja, das ist tatsächlich ganz nett. Ich habe ihn mir anders vorgestellt. Ich hatte den schon ein bisschen länger auf dem Schirm, aber der läuft in Deutschland bei einem Streaming-Anbieter, den ich nicht habe. Ich glaube, es ist Disney Plus. Und es hat halt so eine Kombination aus Mystery Thriller und Familiendrama aufzubieten, das Ganze. Beide suchen nach Antworten, was dort passiert. Beide haben halt angespannte Familienverhältnisse und so. Bei Paris ist sein Vater, der eigentlich auch weiter, also darüber hinwegkommen möchte, dass seine Frau halt nun mal leider gestorben ist und nicht immer wieder daran erinnert werden wird, möchte. Es ist auf jeden Fall auch ein ansprechender Film im Sinne von, er ist jetzt nicht irgendwie flashy, er ist wirklich nett ruhig, er ist, hat irgendwie keine plumpen Jumpscares, also definitiv gar keine Jumpscares, kann man sagen, weil es kein Horrorfilm ist. Aber er hat so dieses Mystery-Feeling. Ist ganz nett gemacht, definitiv handwerklich solide, stimmungsvoll, auch allein durch das Sumpf-Setting und so. Und die kleine Stiefschwester, die Anna hieß sie, glaube ich, die geht nämlich irgendwann auch verloren in diesem Gebiet. Und auch die Suchbemühungen spielen halt eine zentrale Rolle. Es ist halbwegs spannend gewesen. Ich ist eher dramalastig, muss man aber auch ganz klar sagen. Also es ist, wie gesagt, kein Thriller im Sinne von irgendwie auf Tempo oder so setzend oder auf irgendwie gruselige Spannungssequenzen oder so. Am Ende wird es ein bisschen nicht überstürzt, das nicht, aber da zieht das Tempo an, weil einfach natürlich die Fäden dann zusammenlaufen und man rauskriegt, was da alles hintersteckt, und dann gibt es noch ein bestimmtes Ereignis und so, was auch ein paar CGI-Geschichten mit reinbringt, aber halt mehr so Umgebungs-CGI ist, was auch völlig okay war und nicht gestört hat. Und dementsprechend ist es wirklich ein solider Film, absolut. Kann man sich angucken, wie gesagt, ich glaube, bei Disney Plus in Deutschland verfügbar, aber auf jeden Fall auch für günstiges Geld bei Amazon Prime Video zum Beispiel zu leihen. Ich kann ihn einigermaßen empfehlen. Man sollte halt auch wirklich nicht irgendwie von Shyamalan ausgehen, nur weil er den produziert hat, und mehr auf Stimmung achten. Ich fand mehrere Beziehungsverflechtungen wirklich ganz gut, weil zum Beispiel Paris hatte auch eine Freundin als oder eine Verlobte fast schon, als seine Mutter starb. Und einfach durch das, dass er so mitgenommen wurde, haben die sich entfremdet. Die treffen sich auch wieder und sie versuchen so ein bisschen anzubändeln. Aber dann kriegt er, wie gesagt, diese Anfälle und glaubt, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen und stößt sie wieder quasi von sich, was tatsächlich auch irgendwo, wenn ich, doch, ich kann es ruhig sagen, so ein bisschen berührend ist, weil einfach die Beziehung sehr nett dargestellt wurde. Und auch so, was mit Ellie und ihrer Mutter und so geschieht. Und weil ihre Mutter auch nicht jetzt so die klassische Nette ist, aber auch nicht so die Böse, die nur zum Stiefvater hält, sondern irgendwie versucht, alles irgendwie zu jonglieren in ihrem Leben, aber damit auch überfordert ist und solche Geschichten. Also das Zwischenmenschliche fand ich tatsächlich ganz interessant. Das alles drum und dran war völlig in Ordnung. Wie gesagt, was es damit auf sich hat, hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber es ist so ein solider Film auf jeden Fall, der tatsächlich auch in Deutschland im Kino lief. Unterm Radar absolut. Ist halt ein kleiner Film, der auch jetzt, denke ich mal, weiterhin unterm Radar ist. Hat auch keine DVD- oder Blu-ray-Veröffentlichung, von der ich weiß, weltweit. Aber 6 von 10, knappe 6 von 10 kann man sagen, von mir zum einmal angucken, völlig okay. Hast du jemals von Caddo Lake zuvor gehört gehabt?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay.
Also, ja, scheint tatsächlich ein sehr kleiner Film zu sein und
Ja, ist er auch.
wüsste jetzt auch nicht irgendwie, dass ich da mal irgendwas drüber gelesen oder gehört hätte.
Ja. Nö, also wie gesagt, Dylan O'Brien kennt man, Lauren Ambrose spielt noch mit,
Ja.
die Rothaarige aus Six Feet Under, glaube ich,
Ja.
und verschiedenen anderen Filmen. Und ja, wie gesagt, ein, zwei bekanntere Gesichter oder für einige bekannte Gesichter dabei. ein netter Film. Nichts Besonderes, muss man nicht gesehen haben, aber kann man sich angucken.
Okay.
Jo. Dann habe ich mir noch einen anderen Film angeguckt, den ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber wo wir im Forum auch mal den Trailer, glaube ich, besprochen oder zumindest gepostet hatten, nämlich Tornado aus dem Jahr 2025. Und nein, es ist nicht ein Film so ähnlich wie Twisters, sondern es ist tatsächlich ein Period Piece. Spielt in Ende der 1700er, also ich glaube 1790 irgendwas, in Großbritannien. Wurde in Schottland gedreht, das Ganze, und ist von Regisseur und Drehbuchautor John McLean, der zum Beispiel Slow West gedreht hat. Und da geht es um eine Gruppe von, ich sag mal, umherziehenden Artisten, wozu auch ein Samurai oder ein Asiate, der Samurai-Kenntnisse hat, gehört, und ein Mädel, seine Tochter, die heißt, beziehungsweise ihr Spitzname ist Tornado, und die reisen durchs Land, machen so eine Samurai-Show, und es gibt halt auch ein paar andere Zirkusartisten, aber sie sind auch so ein bisschen selbstständig dabei. Eines Tages treffen die auf eine andere Gruppe, und zwar von einigen Räubern und so klassische umherziehende Leute ausrauben und so eine Räuberbande, kann man sagen. Und da ist der Anführer einer, der von Tim Roth gespielt wurde. Und Jack Loudon spielt seinen Sohn. Das ist halt auch so ein Beziehungsgeflecht. Es kommt heraus, dass die gerade zwei Säcke sind, ist, glaube ich, voller Gold oder zumindest gut wertvolle Münzen erbeutet haben. Und die Pfade kreuzen sich so ein bisschen, die Goldsäcke verschwinden, weil auch ein kleiner anderer Junge da mit im Spiel ist, der das versucht, sich unter den Nagel zu reißen. Es kommt zu einem Duell oder beziehungsweise sie treffen halt aufeinander. Der Vater wird verdächtig, da irgendwie mit drin zu stecken und will natürlich auch irgendwie nicht nachgeben. Der wird daraufhin getötet und dann glauben die alle, dass Tornado mehr weiß übers Gold, was sie tatsächlich auch weiß. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, beziehungsweise sie hetzen sich gegenseitig durch die schottischen Landschaften, was aber jetzt deutlich rasanter klingt, als der Film ist, denn der Film ist sehr, sehr dialoglastig und hat sehr wenig Action. Er hat auch kaum Tempo, also ist auch noch sehr ruhig, was aber das Ganze alles nicht schlecht macht, definitiv nicht. Und es gibt, wie gesagt, die verschiedenen Gruppen. Der hält sich in Sachen Gewalt nicht zurück. Also er ist nicht sonderlich explizit, aber Leute sterben. Und auch Tornado greift irgendwann zu dem Schwert von ihrem Vater und will natürlich ihrem Vater rächen. Das ist aber halt so keine klassische Rachegeschichte, sondern halt auch emotional aufgeladen, das Ganze. Und definitiv keine Art von Kill-Bill-Schwertkämpfe oder ähnliches. Und auch da ist es wirklich gute Schauspieler, atmosphärisches, schottisches Setting, sprich ungemütliches Wetter, Wald, Seen, Hügel, Graslandschaften. Alles völlig in Ordnung. Auch gut in Szene gesetzt, kann man sagen. Also es gibt keine großen Set-Pieces und so. Es gibt ein paar interessante Sachen, auch gerade wenn halt die anderen Schausteller im Spiel kommen. Aber auch ein absolut sehenswerter Film irgendwo für Leute, die natürlich solche Filme mögen. Ich habe mir das Poster in der IMDb mal angeguckt, da sind so Zitate wie Pleasingly Nightmarish oder Exhilarating Samurai Action als Zitate draufgeführt. Ich glaube, wer mit solchen Erwartungen da rangeht, wird total maßlos enttäuscht sein. Wer aber so mit wirklich so ein bisschen Period Piece, Räuberbande, mit leichten Samurai Elementen da reingeht, wird eher weniger enttäuscht sein. Tornado, die Darstellerin Cookie, wie sie heißt, fand ich super cool. Sie hat das richtig gut gemacht. Ich habe auch geguckt, vorher habe ich noch nie irgendwas von ihr gesehen. Sehr gut. Tim Roth spielt, wie gesagt, den Vater oder den Anführer der Räuberbande, Sugarman, und macht seine Sache solide, ist halt Tim Roth, sein Sohn, ebenfalls ganz gut gespielt von Jack Loudon. Und wie in jedem dritten britischen Film spielt auch Rory McCann mit, den man auch aus The Damned und diversen anderen britischen Filmen kennt, ist einfach so eine Charakterfresse und auch gut dabei. Wie gesagt, ist ein netter Film. Wenn man sich den Trailer anguckt, kriegt man einen soliden Eindruck davon. Man darf nur keine Samurai-Action erwarten und keine fetzigen Set-Pieces. Es ist sehr ruhig, sehr dialoggetrieben und dialoglastig, will ich auch sagen, aber völlig in Ordnung. Auch die Beziehung halt zwischen Vater und Sohn auf Seiten der Räuberbande fand ich interessant. Solider Film, ebenfalls kein Highlight, aber wer sowas mag, kann ihn sich angucken. Der bekommt von mir eine gute 6 von 10. Wie gesagt, für entsprechend Interessierte auf jeden Fall einen Blick wert.
Okay, ja, könnte ich mir mal auf dem Streamingdienst vorstellen. Den Western, den mochte ich ganz gern.
Mhm.
Der war
auch, ja, den habe ich auch mal irgendwie
gesehen. Genau, ja. War auch ein bisschen schräg.
Ja. Von daher. Genau, also so ein bisschen ist es halt auch vom Tempo her und ein bisschen schräg ist es auch.
Ja.
Sehr britisch. Ja. So im Lebensstil halt.
Okay.
Ja. Genau, kann man sich auch angucken. Und als dritten Film, den ich mir angeguckt habe, tatsächlich habe ich den als erstes von den drei geguckt, von der theoretischen Guckreihenfolge her, weil der ist mir als erstes ins Auge gefallen. Amsterdam Teil 2, Verfluchtes Amsterdam Teil 2. Ja, ein älterer Film, ich glaube 37 Jahre, fast 40 Jahre ist es her, dass der erste rauskam. Kann das sein?
Ey, der müsste Anfang der 80er gewesen sein,
Anfang
ja.
Anfang der 80er, ja.
Jetzt
haben wir Mitte der 2020er.
Ja.
Verdammt sind wir alt.
Definitiv. Nicht Anfang, 88.
88, okay, gut, aber dann tatsächlich fast 40.
Ja.
Ja, genau, da kam damals Verfluchtes Amsterdam raus und tatsächlich auch zu diesem Film gibt es halt ein verspätetes Sequel sozusagen. Und tatsächlich hat der Regisseur von damals wieder Regie geführt. Und der Hauptdarsteller von damals kehrt auch zurück. Hubstapel nämlich. Aber worum geht es eigentlich? Also im ersten Film ging es um einen Serienkiller, der Amsterdam unsicher gemacht hat. Er war ein Taucher und wurde am Ende dingfest gemacht, beziehungsweise wurde getötet oder hat sich selbst getötet. Irgendwie sowas. Ich erinnere mich tatsächlich an den ersten Film nur ganz vage.
Ja, ich auch.
Ja. Auf jeden Fall, der ist jetzt spielt in der Gegenwart und tatsächlich wird Amsterdam plötzlich von einer neuen Verbrechenswelle, Serienkillerwelle, heimgesucht. Auch da am Anfang wird ein Pärchen, amerikanisches Touristenpärchen, in den Grachten umgebracht und grausam zur Schau gestellt. Parallel dazu kommt auch raus, dass damals scheinbar der Killer aus dem ersten Teil nicht der Killer war. Denn, beziehungsweise der, ja, sie theoretisch den Falschen hatten, anhand von DNA-Veröffentlichungen oder Spuren, die dort gefunden wurden, kommt das wohl raus. Das bringt so ein bisschen Eric Visser, den damaligen Cop, der inzwischen im Ruhestand ist, in Bedrängnis, denn eigentlich sollte er dafür, für sein Lebenswerk nochmal geehrt werden. Jetzt geht durch die Presse, dass er vielleicht den Falschen da hatte, weil seine Tochter aufgetaucht ist von dem Mörder oder dem vermeintlichen Mörder und anhand ihrer DNA im Vergleich zu den Spuren kommt heraus, so irgendwie passt das nicht. Natürlich sagen auch alle gleich, aber es kann nicht der Killer von damals gewesen sein, denn das erfordert, was der gerade so wieder anstellt in den Grachten Amsterdams, schon einer gewissen Kraft und Fidelität, die ein Mann in dem Alter nicht mehr haben dürfte. Aber die Frage ist, ja, Copycat oder irgendwie Verwandter oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden zwei neue Polizisten, ein Duo, mit dem Fall betraut. Tara, eine junge, aufstrebende Kommissarin, die auch ein bisschen eigenwillig ist, ein bisschen edgy, im Wohnmobil haust. Ein bisschen tough, also tough ist sie auf jeden Fall. Und ihr Kollege Dicky van Dongen, der halt so ein bisschen nerdy ist, aber so sympathisch, aber nicht wirklich so ein Computer-Nerd, aber so ein bisschen gemächlicher. Die bekommen den Fall und da Eric Visser ohnehin nach Amsterdam eingeladen wurde, eigentlich um seinen Preis zu verleihen, zu bekommen und von seinem alten Polizeichef auch auf den neuen Fall natürlich hingewiesen wird, der auch groß durch die Medien geht, mischt er dann auch mit. Und tatsächlich, natürlich am Anfang können die sich nicht leiden, dass er, der Alteingesessene, sich da so ein bisschen einmischt. Schließlich ist er ja auch im Ruhestand, aber tatsächlich bringt er ein paar nette Ideen und Hinweise mit an den Start und dann tun sie sich natürlich zusammen. Ja, was soll man sagen? Ne? Ich so aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, wer den ersten mochte, wird auch den zweiten mögen. Tatsächlich wartet der Film hier, und das habe ich so bei dem Original nicht in Erinnerung, auch mit einer gewissen Prise Humor auf. Nicht nur so dieses alter Cop-Humor, sondern so auch natürlich ein bisschen Generationskonflikt, ein bisschen modernes Amsterdam gegenüber, wie es früher war. Und da sind so ein paar nette Dinger tatsächlich drin, die ich ganz lustig fand. Also ganz amüsant fand es. Nicht zum Lachen lustig, aber tatsächlich amüsant und sympathisch. Ich fand auch die neue Kommissarin ganz gut. Ich fand Eric Wesser, also Hub Stapel, in seiner Rolle auch hier ganz nett. Die Morde waren tatsächlich, ich will nicht sagen kreativ, aber sie waren durchaus ein bisschen blutig, ein bisschen grausam. Bisschen unlogisch, muss man auch sagen, denn wenn man denkt, okay, eine Person soll das da gerade tun, ist schon ein bisschen schräg. Lustigerweise, und das fand ich tatsächlich auch amüsant, wird so ein bisschen mit so einer übernatürlichen Komponente geliebäugelt, sage ich mal, denn es gibt wohl tatsächlich irgendwie die urbane Legende von einem Wesen, der in den Grachten Amsterdams haust. Und da gibt es natürlich auch so einen Uni-Professor, der aber wegen seinen Theorien noch aus der Uni ausgeschlossen wurde, der sagt hier, Mensch, natürlich, klar, übermenschliche Kräfte, das ist halt dieses Ding. Ich glaube, der Bulli oder so hieß es, wenn ich mich recht entsinne. Und es ist wohl so eine Kreatur, die da angeblich in den Grachten haust. Ich spoilere es einfach, es ist kein übernatürlicher Monsterfilm, definitiv nicht. Aber ich fand es amüsant, dass es so ein bisschen so angeteased wurde. Und er ist auch ein bisschen größer geartet, der Film, als das Original. Also zum Beispiel, irgendwann wird gesagt, okay, wir machen die Grachten dicht, wir schicken die Spezialeinheiten rein. Und dann wird eine militärische Spezialeinheit da reingeschickt, die Erfahrung hat, ne, mit Tauchboot, Minenräumung und solche Sachen, und auch die geraten mit dem Killer aneinander und werden tatsächlich auch zum Teil nach und nach ausgeschaltet. Das sind so die Momente, wo ich denke, ja, nee, ist klar. Nee. Aber es ist unterhaltsam und das ist so die Hauptsache. Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, fühlte ich mich gut unterhalten. Wenn man drüber nachdenkt, ist so manches totaler Mumpitz, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, gute Unterhaltung. Es ist ein solider Mix aus Thriller mit ein bisschen Humor, Polizei. Er hat nicht viel Action, aber er hat durchaus ein paar nette Verfolgungsjagden, die auch schön handmade sind, also im Sinne von Boote oder Jetskis jagen durch die Grachten Amsterdams. Ich fand die Schauplätze wieder ganz schön und dank Drohnenaufnahmen gibt es ein paar schöne Perspektiven so in diesen Straßenschluchten mit den Grachten. Das fand ich ganz nett. Es ist kein spannender Film, auch wenn ich mir lange die Frage gestellt habe, wen sie da wohl als Killer aus dem Hut zaubern, aber es ist ein unterhaltsamer Film irgendwo. Also er tut nicht weh und er kann sich sehen lassen, einfach auch durch die Location, weil einfach ne, Serienkiller und Verfolgungsjagd durch die Grachten Amsterdams gibt es jetzt nicht so viele Filme von, aber nett. Nett ist, glaube ich, ein guter Ausdruck. Sympathisch, charmant irgendwo. 6 von 10, gute 6 von 10. Beim Rewatch wird er wahrscheinlich ein bisschen verlieren. Also irgendwo im soliden 6 von 10er Bereich würde ich den absolut andocken. Vielleicht gucke ich mir auch irgendwann mal das Teil 1, also das Original wollte ich sagen, an. Aber ja, muss jetzt vielleicht auch nicht sein. Aber ich habe es nicht bereut. Ich fand es nett, den einfach so nebenbei gucken zu können. Ins Kino wäre ich dafür nicht gegangen. Aber wie gesagt, kann man sich angucken. 6 solide 6 von 10 für Verfluchtes Amsterdam Teil 2.
Ja, hört sich brauchbar an. Ich kenne den alten auch, aber ich habe den auch schon 30 Jahre nicht oder 40 Jahre nicht gesehen. Also auch irgendwie so, ne? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er gesehen. Ja, aber wie du sagst, hört sich solide an und wenn er unterhaltsam ist, reicht es ja.
Ja, Also ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe nicht viel erwartet, aber ich fühlte mich echt nett unterhalten und dementsprechend kann ich es euch empfehlen. Es wird, glaube ich, auch nur unsere Altersschicht sein, die den ersten überhaupt
noch präsentiert. Ja, natürlich.
Aber nee, why not? Und somit wäre ich durch.
Wunderbar. Vielen Dank für die drei Kurzvorstellungen. Ja. Ich habe nicht ganz so viel gesehen. Nur einen Film, den ich vorstellen möchte, aber auch was Altes, sogar noch ein bisschen älter als Amsterdam Teil 1, nämlich Wulfen aus dem Jahr 1981. Ja, an dem Film sind mehrere Sachen interessant. Ich habe mich drauf gefreut, weil ich ihn tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und mich aber erinnern konnte, damals, als wir noch jung waren oder ich noch jung war, der tatsächlich im Free-TV, im ZDF spät nachts oder abends kam und ich irgendwie damals im Teenageralter sehr fasziniert war von dem Film und mal einfach abchecken wollte, ob der noch was taugt oder ob er schlecht gealtert ist. Und wie so oft liegt die Wahrheit so ein bisschen dazwischen. Worum geht's? Spielt in New York, im Battery Park werden die Leichen von einem Immobilienmakler und seiner Frau und eines Leibwächters gefunden. Die Leichen sind verstümmelt, es gibt Bisswunden und Polizei steht vor einem Rätsel. Man findet in der Tat am Tatort Wolfshaare, die aber nicht klassisch wölfisch sind, eher einer, ja, wie es so schön heißt, nicht bekannten Art zuzuordnen sind. Und die Ermittlungen sind am Anfang sehr schleppend. Detective Wilson ist dafür zuständig. Der wird gespielt von Albert Finney. Albert Finney, vom Gesicht her werden den sofort viele erkennen. Aber ich denke mal, so in neuerer Zeit werden den meisten, die ihn aus The Bourne Ultimatum kennen als den Beamten, der da ein bisschen nicht ganz so nett ist oder sich als nicht ganz so nett rausstellt. Der spielt den Detective und an ihm zur Seite ist eine Psychologin, Rebecca Neff, spielt die Diane Winora, Diane Winora spielt Rebecca Neff. Die ist tatsächlich auch gut beschäftigt, aber vom Gesicht her werden die viele gar nicht mal zuordnen können. Sie hat unter anderem beim 13. Krieger mitgespielt, den ich glaube ich auch mal wieder gucken könnte, oder auch noch älter FX Tödliche Tricks, wenn du dich erinnerst, Stefan.
Ja, ich fand, glaube ich, irgendwie den zweiten auch ganz nett, aber auch die habe ich seit ewig.
Ja, genau. Oder noch ein bisschen früher auch so Cotton Club. Also. Und Heat hat sie auch zum Beispiel mitgespielt. Also immer gut beschäftigt und eigentlich auch immer gute Filme. Der Schakal war sie dabei mit Richard Gere. Also nicht jetzt wirklich im Vordergrund, aber definitiv immer an guten Filmen beteiligt, was definitiv für sie spricht. Ja, auf jeden Fall, die beiden versuchen herauszufinden, was dahinter steckt, und eines Tages bekommen sie so, ja, als Tipp oder so, sich mal mit bestimmten Arbeitern zu beschäftigen, die der indigenen Gruppe angehören, und weil da gibt es ein Gerücht, dass sie einem Wolfskult angehören, der irgendwie, ja, indianische Geister in Wölfe verwandelt oder ähnliches, und obwohl es also zu Beginn sehr natürlich sehr an den Haaren herbeigezogen wirkt, versuchen sie halt trotzdem diesen Fall zu lösen und werden dann doch sehr überrascht über die tatsächlichen Vorgänge. So, mehr will ich gar nicht dazu erzählen. Edward James Olmos, der den ein oder anderen oder den, der vielleicht noch bekannt ist, spielt einer dieser Arbeiter. Sehr ausdrucksstarkes Gesicht und auch hier in sehr jungen Jahren wirkt er auf jeden Fall sehr passend in der Rolle. Der Film war von Anfang an eigentlich, ja, stand unter keinem guten Stern. Es gab natürlich, wie bei vielen Filmen, Diskussionen zwischen Produktion, Studio und Regisseur. Regisseur ist Michael Wadley, der tatsächlich davor einen einzigen Film gemacht hat, und zwar die Woodstock-Dokumentation. Und sich da breitschlagen ließ, diesen Film zu drehen. Und er durfte einen drehen und hat sich das Buch ausgesucht, um das zu verfilmen. Die Produktionskosten stiegen und stiegen und ein Studio mag sowas nicht. Und es gab also viel Querelen zum Schluss. Und was dann noch dazu kam, war es, dass der Film an den Kinokassen erstmal komplett floppte. Er hat, glaube ich, irgendwie am Anfang nur 10 Millionen Dollar eingenommen. Kam dann irgendwie auch kurz nach The Howling irgendwie ins Kino, der ja sehr erfolgreich war. Und einen Monat später kam dann auch noch American Werewolf, der ihn natürlich dann auch komplett in den Schatten stellte. Und das tat natürlich auch Wolfen nicht wirklich gut. Aber im Nachgang, wie es oft so ist, hat er sich dann tatsächlich eine feine Fangemeinde erarbeitet, zu der ich auch gehöre. Und das liegt halt auf der einen Seite daran, dass das Thema ja nicht einfach kein klassisches Werwolf-Thema ist, sondern tatsächlich so ein bisschen diese ja mystische Komponente hat, dass es auch eine sehr moderne Geschichte war, die man heute, glaube ich, mit Gentrifizierung auch in Zusammenhang bringen könnte, die eine unglaublich interessante Kulisse hatte mit Aufnahmen von Trümmern und zerstörten Gebäuden, die tatsächlich damals in der South Bronx so existierten. Was einfach faszinierend ist, heute noch zu sehen. Ich glaube, es gab noch eine Kirche, die für den Film aufgebaut wurde, aber der Rest sind alles irgendwie Originalschauplätze, was total faszinierend ist. Und es einer der ersten oder der erste Film war, der bestimmte Technik für einen bestimmten Blick der Wölfe in Anführungsstrichen nutzte, was wie so ein bisschen so wärmebildmäßig aussah, aber noch eher verfremdet und das Ganze auch noch mit einer Steadicam gefilmt wurde, also so, dass man immer sah, sozusagen aus dem Blick der oder des Angreifers, wie die das sehen. Das wurde irgendwie Alien Vision genannt und auch in Verbindung mit einem bestimmten, sehr eingängigen Sound gilt es für viele als, ja, Geburtsstunde auch der Effekte für den ersten Predator-Movie oder zum Beispiel. Die Ähnlichkeiten sind tatsächlich meiner Meinung nach nicht von der Hand zu weisen und macht das Ganze natürlich noch wesentlich interessanter. Filmtechnisch selber ist es ein sehr langsamer Film, also wenig Action. Er hat ein paar blutige, auch immer noch gut wirkende Effekte, weil es halt alles auch handmade ist. Man sieht das zwar, aber es ist nie so, wie es heute leider oft mit CGI ist oder so, dass du denkst, okay, schlecht gealtert, sondern es wirkt einfach im Rahmen und im Kontext des Films immer noch wirklich gut umgesetzt. Und im Endeffekt ist es halt so ein klassischer Police Procedural Movie, so ein bisschen, ja, wie sie halt versuchen, irgendwie Hinweise zu bekommen und das Ganze aufzulösen. Und es gibt noch ein paar wirklich tolle Aufnahmen auch von, ich sage jetzt mal, Wölfen tatsächlich. Ob es jetzt echte Wölfe waren, weiß ich gar nicht, oder ob es Hunde sind. Aber die Aufnahmen sind schon wirklich ziemlich beeindruckend und sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, es ist halt ein sehr langsamer Film. Michael Wadley hat tatsächlich danach aufgrund der Querelen auch nie wieder einen anderen Film gemacht. Er lebte irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ich glaube ja, nur von den Einnahmen und von verschiedenen anderen Veröffentlichungen seiner Woodstock-Dokumentation und hat also da tatsächlich keinen anderen Film mehr fertiggestellt. Ich mochte Wolfen auch jetzt in der Neuzeit. Er ist kein super toller Film, er ist aber ein klasse Film, er hat einen sehr ernsten Ton, er ist was anderes. Ich mochte ihn und ich würde ihn auch jederzeit wieder gucken. Er ist nicht perfekt, aber ich würde trotzdem immer noch eine gute 7 von 10 vergeben für Wolfen.
Ja, habe ich schon, ich glaube, einmal in meinem Leben irgendwann mal geguckt.
Ja.
Ganz wenig Erinnerung dran. Ab und an sehe ich mal in irgendwelchen Internetseiten oder so dieses Poster oder einer der Motive.
Ja.
Denke, ja, stimmt, den gab es immer noch, aber er ist tatsächlich wirklich auch für mich irgendwo im Schatten von American Werewolf in London.
Ja.
Den ich auch nicht so toll fand. Den fand ich immer ein bisschen überschätzt.
Weil ja.
Ist, glaube ich, auch nicht meine Art von Film und Humor. Also zumindest so diese 80er-Jahre-Geschichte. Aber tatsächlich habe ich den deutlich präsenter im Kopf als Wulfen.
Ja. Aber was halt auch hauptsächlich, denke ich mal, so ein bisschen an, erstmal an den Effekten lag, natürlich, die da zur damaligen Zeit extrem auffällig waren. Also zuerst zwar die Werwolf-Verwandlung selber, als auch diese zunehmende Kompostierung seines Freundes, sage ich mal.
Genau.
Ja. Was halt einfach schon irgendwie zur damaligen Zeit echt krass war. Verbunden aber auch mit diesem humorvollen Unterton dann immer auch, wenn die da allein im Kino sitzen oder so. Das war einfach gut gemacht. Aber ich war auch nie so der Riesenfan davon tatsächlich.
Ja, aber dementsprechend tatsächlich würde es mich schon interessieren, mir auch so im fortgeschrittenen Alter, in dem ich bin, auch mal unter den Gesichtspunkten mir Wulfen nochmal anzuschauen. Einfach um zu gucken, ob der mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr was gibt als in meiner Jugend, wo ich vielleicht auf andere Art von Film stärker aus war. Nicht nur vielleicht, sondern gewiss. Bin ja quasi mit den Anfang 90er Filmen quasi aufgewachsen, als ich die dann endlich in der Bibliothek irgendwie gucken konnte. Und das war natürlich eine andere Art von Film, als Wulfen einer ist. Und deswegen bin ich durchaus geneigt dazu, mir den mal anzugucken bei Gelegenheit. Einfach um zu schauen, wie der so heutzutage auf mich wirkt. Aber an sich habe ich ganz, ganz geringe bis fast gar keine Erinnerung an den Film mehr. Und auch das würde mich dann einfach mal neugierig machen, um diese Erinnerung irgendwie neu aufzufrischen und eine Perspektive vielleicht drauf zu gewinnen, dass der doch irgendwie paar nette Sachen hat, die mir einfach so über die Zeit irgendwie nicht in Erinnerung geblieben sind. Und das, was du so erzählst, klingt auch gut. Allein durch die Schauplätze, die du erwähnt hast, sowas mag ich auch immer ganz gern, das zu sehen, die Bronx oder so, wie sie damals war.
Ja.
Also werde ich mal vielleicht irgendwie bei Gelegenheit durchaus mal angucken.
Ja.
Aber an den Film habe ich schon lange nicht mehr
gedacht. Du warst ja auch schon in New York irgendwie ein, zwei Mal oder so, ne?
Ja.
Die Szenen wurden in der Nähe der berühmten Charlotte Street gedreht. Da sind heute hauptsächlich Einfamilienhäuser.
Okay, ja, bewusst nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich groß in der Bronx unterwegs war.
Ja,
aber Bronx eigentlich, glaube ich, weniger.
Okay.
Und ich war halt auch erst in diesem Jahrtausend dort.
Ja.
Da hat sich, glaube ich, eine Menge getan. Also, deswegen ist es interessant, ich finde es auch interessant, grundsätzlich so 80er-Jahre New York-Filme zu gucken oder 70er-Jahre.
Ja.
Einfach, was für ein Hellhole das gewesen sein muss in bestimmten Vierteln. Deswegen, auch, allein von dem Gesichtspunkt her, würde ich es interessant finden, mal wieder zu sehen.
Ja, auch schon zu Beginn irgendwie, dann sieht man zwei auf so einer Brücke stehen, auf so Pfeilern irgendwie. Allein die Aufnahmen sind schon ziemlich beeindruckend, meiner Meinung nach, und bringen so einen ganz eigene Atmosphäre in das Ganze.
Ja.
Also wie gesagt, ein langsamerer Film, aber definitiv auch ein sehr interessanter Film.
Ja, klingt nicht verkehrt.
Gut, so viel zu Wulfen, und dann kommen wir auch schon zu unserer Hauptreview für heute. Wir haben uns angeguckt, Pretty Lethal, mit dem tollen Untertitel Schön tödlich im Deutschen. Wer sowas braucht, okay. Im Original einfach Pretty Lethal, und Stefan wird jetzt uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
Ja, und es ist kein langsamer und altmodischer Film, sondern ein modernerer Film, muss man ganz klar sagen, bei dem es um Folgendes geht. Es geht um fünf Ballerinas, die sind in den USA gerade zu Hause, haben eine britische Trainerin und sind eingeladen zu einem prestigeträchtigen Tanzwettbewerb, Ballerina-Vortanzen-Wettbewerb in Ungarn, genau genommen in Budapest. Und ja, da fliegen sie also am Anfang des Films hin. Leider wird ihr Flugzeug umgeleitet, sodass sie nicht direkt in Budapest landen und mit dem Bus die letzte Etappe sozusagen zurücklegen müssen durch das Hinterland Ungarns sozusagen. Und wie es dann manchmal so ist, hat der Bus eine Panne. Was nun? denken sie sich, okay, wir könnten hier warten, aber der Zeitfaktor ist definitiv ein Faktor. Denn wenn sie nicht rechtzeitig zu diesem Wettbewerb auftauchen, dann werden sie ersetzt und können entsprechend nicht daran teilnehmen und haben ihre Chance vertan. Also kommen sie auf die Idee, ja, wir haben da und da irgendwie ein Örtchen gesehen, wir laufen da einfach hinten. Der Busfahrer ist da nicht ganz so überzeugt von und ja, lässt sie aber ziehen. Aber ihnen sparen so ein bisschen Unheimliches, denn die Gegend ist nicht die beste Gegend, wie wir nach und nach herausfinden. Aber das wissen unsere Mädels nicht. Die kommen an einem Gasthaus an, ein relativ großes Gasthaus, und erhalten da die Möglichkeit, unterzukommen, von da aus weiterzuziehen. Hätten natürlich am liebsten ein Uber, was natürlich nicht so einfach ist. Ja, auf jeden Fall kehren sie dort erstmal ein, können sich ein bisschen ausruhen. Ist schick oder interessant eingerichtet, das Ganze. Und das gehört einer ebenfalls Ballerina, beziehungsweise einer ehemaligen Ballerina, nämlich Devorah Kazima, gespielt von Uma Thurman. Und die leitet das Ganze. Aber nun gut, es ist ein Actionfilm, also muss auch irgendwas passieren. Und tatsächlich passiert etwas, nämlich, das ist jetzt nicht der große Spoiler, die Trainerin wird ermordet, erschossen von einem der zwielichtigen Gestalten, die sich dort aufhalten. Die Mädels werden zusammengetrommelt und eingesperrt. Und ja, es braucht nicht lange, bis ihnen klar wird, die müssen da raus, einfach um, naja, ihr Leben zu retten und ja, grundsätzlich zu entkommen. Denn wahrscheinlich wird die Polizei nicht kommen, auch wenn die Betreiber des Etablissements gesagt haben, sie rufen die Polizei und alles wird gut. Und so kommt es zu diversen Auseinandersetzungen, denn die wollen die Zeugen natürlich auch nicht gehen lassen. Es gibt einen Nebenplot, wo auch der Killer einen berühmten Vater hat, der auch ein Gangster ist, mit der Devorah auch eine Vergangenheit teilt. Und sie möchte unbedingt ihn herbekommen, ihn mal kennenlernen. Auch das wird auch erörtert, warum. Aber ja, der rückt dann irgendwann auch an und ja, so entfaltet sich die Nacht sozusagen. Ich glaube, viel mehr brauchen wir zum Inhalt nicht sagen.
Nö, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, dann fangen wir an.
Ja, man bekommt das, was man vermutet, würde ich mal sagen, oder? Ja, die Ballerinas sind natürlich sehr tough und zu Anfang sehr zerstritten, um das Ganze halt ein bisschen interessant zu machen. Vor allem zwei der Mädels kommen gar nicht so wirklich klar, die eher ja ein bisschen reichere, verzogene und die ja eher das Street Girl, um es mal so zu umschreiben. Aber natürlich als Balletttanzgruppe wissen sie, wie sie sich zusammenraufen können und wenden das dann auch natürlich sehr an. Die Location ist ja im Endeffekt eine One-Location in diesem Inn, also in dieser Unterkunft und in dieser Kneipe. Am Anfang halt eine noch beim Training, um die Damen kennenzulernen, und das war es dann aber auch schon. Simpel, aber effektiv kann man, glaube ich, auf den Punkt bringen. Die Mädels sind natürlich sehr tough, was das Balletttraining ja so mit sich bringt. Das wird auch in einer der Szenen sehr genüsslich zelebriert, indem, ich sage jetzt mal, nur das Stichwort Zehennagel. Das fand ich schon ganz nett, die Idee. Und auch sonst so diese Umsetzung der Toughness oder der Härte der Mädels haben sie ganz gut rübergebracht. Gleichzeitig gab es aber auch sehr viele Ärgernisse in meinen Augen. Beginnend mit der zwar sehr sympathischen, aber nicht wirklich logischen Einbettung von Millicent Simmons, die, glaube ich, gehörlos ist. Und auch hier zwar meiner Meinung nach halt einfach irgendwie ein paar Sachen dann trotzdem hört oder mitbekommt, wo ich sage, schwierig. Aber ja, es ist einfach ein einfacher Film und da kann man dann auch drüber hinwegsehen. Aber es wurde leider ein bisschen so plump gemacht, dass es halt trotzdem auffällt. Überraschenderweise muss ich auch sagen, eine der Haupt-Action-Szenen, als sie sich dann ja diesen Balletttanz irgendwie machen, fand ich sogar am wenigsten interessant irgendwie. Ich fand die Einzelkämpfe oder das Dreckigere wesentlich besser als dieses sehr choreografierte Geschehen, was nicht per se schlecht war, aber im Vergleich zu den Einzelaktionen dann doch ein bisschen uninteressanter. Ja, so viel erstmal zu meiner Einschätzung.
Ja, kann ich mich eigentlich weitestgehend sowieso schon anschließen. Gleich im Vorspann sieht man, dass es ein Film aus dem Hause 8711 ist. Das ist die Stunt-Truppe, die auch die John Wick-Geschichten gemacht hat, Nobody und so weiter. Also weiß man, dass man Action bekommen wird. Und wer den Trailer gesehen hat, weiß auch, dass er Action bekommen hat. Andreas hat es ja auch schon erwähnt. Man bekommt im Prinzip, was man erwartet. Ballerina-Tänzerin, die entsprechende Moves machen und Leute verkloppen, böse Ostblock-Gangster in einem Gebäude, was auch einen neuen Hostel-Teil hätte sein können.
Ja, so ein bisschen, am Anfang wirkt es auch tatsächlich so, fand ich, so ein bisschen. Dass, er ist jetzt nicht ganz so fies, aber die Location hätte gepasst und auch so mit den Mädels da und alles. Also weit weg sind wir nicht.
Genau, genau. Und tatsächlich hat er auch ein paar Brutalitäten drin, also auch nicht nur in den Kämpfen, sondern es gibt halt auch so einen Cleaner, in Anführungsstrichen, der dann auch eine Leiche verschwinden lassen möchte, beziehungsweise nicht identifizierbar macht. Und ja, man bekommt tatsächlich, was man so erwartet, wenn man den Trailer sich angeguckt hat. Ich sehe auch ein paar Schwächen definitiv da drin. Ich fand das Pacing manchmal ein bisschen sehr stop and go irgendwo.
Ja, kann ich auch bestätigen.
Genau, es hatte nicht so einen Fluss. Es gab so ein paar Sachen, die ich nicht ganz so mochte. Gut, über den Euro-Trash-Soundtrack am Anfang
und Ende
kann man sich streiten.
Okay, Rhythm is a Dancer.
Rhythm is a Dancer, genau. Ich fand das Fehlen eines richtigen Showdowns enttäuschend, muss ich sagen.
Ja.
Weil letztendlich, ja, es gibt die große choreografierte Szene, die du sagst. Dann gibt es nochmal ein großes Aufeinandertreffen von den einzelnen Parteien, die ich ja in der Inhaltsangabe geschildert habe. Aber da war irgendwie so ein wirklicher Showdown war irgendwie nicht da, meines Erachtens. Oder hast du das irgendwie anders im Gefühl?
Nee, und ich glaube, da liegt auch tatsächlich eins der Probleme. Es gab auch nicht wirklich den Baddie.
Richtig. In dem Sinne, man hätte es. Man hat zwei Figuren, aus denen man es hätte machen können,
ja,
theoretisch.
Ja.
Aber so, die Figuren waren eher gegeneinander dann auch noch.
Ja, genau.
So unter sich ausgemacht.
Ja, ich meine, Uma aber Thurman spielt mit. Einfache Weise, ja. Genau. Auch mit ihrer Ballettvergangenheit ist dann noch in Verbindung. Da wusstest du eigentlich eh schon, okay, auch wenn es hart auf hart kommt, wird sie da vielleicht jetzt nicht ganz so baddie-mäßig sein, wenn die da was, eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Und auch der ja, Sohn des, ja, sag ich mal, Paten in Anführungsstrichen, des Ostblock-Paten, da war jetzt eher ja, nervig als tatsächlich böse. Und der Daddy kam ja auch dann nur ganz zum Schluss rein, ohne dass du viel wusstest, außer dass er halt der Pate in dem Sinne ist. Von daher, wie gesagt, fehlte so tatsächlich die böse Antifigur über die Laufzeit, gegen die Mädels kämpfen konnten. Es gab auch nicht so den Killer auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, wo sie sich vielleicht alle so ein bisschen dran hätten abreagieren können oder so, der dann immer wieder aufsteht oder der halt auch genauso tough ist oder so. Es war halt alles irgendwie nur Fußvolk, das halt abgeschlachtet wird im Großen und Ganzen. Und da fehlte halt dann ein bisschen was einfach.
Das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht mit Uma Thurman warm geworden.
Nee, also da hätte tatsächlich eine echte Ostblock-Darstellerin oder so vielleicht auch ein bisschen mehr machen können. Sie mit ihrem Fake-Akzent war dann nicht wirklich gut.
Ja, genau. Also sie war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie dachte ich es auch so.
Nee, aber sie passte auch irgendwie. Ne? Genau. Ich meine, alle anderen wirkten tatsächlich so wie sie da, nicht jetzt wirklich als gute Schauspieler oder so, aber die Mädels waren amerikanisch, das Fußvolk war Ostblock-mäßig unterwegs, die Lehrerin wirkte tatsächlich britisch so, nur Uma Thurman wirkte wie eine Amerikanerin mit einem Fake-Akzent so ungefähr, die halt versucht, eine Ostblock-Gangsterin darzustellen und das hat einfach nicht gepasst.
Ja. Ja, die einzelnen Mädels fand ich eigentlich ganz nett. Klar, ja. Sie haben auch keine dreidimensionalen Charaktere abbekommen, aber
nein.
Grace zum Beispiel war irgendwann auf Drogen, das fand ich ganz lustig.
Ja, vor allem, weil sie ja auch so religiös war und dann, nein, du sollst nicht lügen. Genau. Das war schon ganz passend und ganz nett gemacht.
Ja, auch Princess, die bitchige Reiche, hatte auch eine nette Szene drin, wo sie mit einem, wo sie da mit dem großen hünenhaften Killer da eine Geschichte raushaut, die fand ich tatsächlich ganz lustig.
Ja.
Über ihr WLAN und so. Und Maddie Siedler als Ballett, Vorturnerin, hätte ich gesagt. Also die Taffe.
Ja.
Maddie Siedler mag ich eh gern. Und
ja, die Mädels war eine ganz gute Mischung auch. Die haben sie tatsächlich ganz gut zusammengesucht in dem Sinne.
Ja. Und tatsächlich auch die Taubstumme und ihre Schwester da, ich weiß, was du damit sagen wolltest, so mit ihrer Rolle her.
Ja.
Aber die waren auch völlig okay.
Und absolut. Wie gesagt, ist auch nicht mega negativ oder so, aber es war halt einfach, wo du sagst, okay, wie kriegt sie das jetzt mit? Oder ich verstand noch beim Tanzen, weil das ja trainiert wird und alles, da war sie ja drin. Aber es gab halt auch andere Situationen, wo sie alle durcheinander geredet haben und sie trotzdem irgendwie wohl wusste, worum es geht und alles, wo du denkst, okay, wenn die keiner anguckt, wie soll sie wissen, um was es geht, so ungefähr. Ne?
Klar.
Aber deswegen, also, Kleinigkeiten.
Kleinigkeiten und bei so einem Film.
Ja, also, nicht wirklich wichtig, aber so schon auffällig genug, wie gesagt, dass es halt irgendwie schon einem ins Bewusstsein kommt.
Ja, genau. Und auch tatsächlich mochte ich irgendwie von, es klingt jetzt irgendwie doof, aber es ist so und es ist garantiert hundertprozentig auch so beabsichtigt, einfach, dass sie mit ihren weißen Tütü-Kostümchen anfangen und dann natürlich immer blutiger, versiffter werden.
Ja, natürlich.
Bis hin zum letzten Auftritt.
Ja, den sie dann auch noch so machen in dem, genau. So machen, ja, nö, das wirkte tatsächlich ganz gut.
Ja. Deswegen, das waren so nette Sachen. Ja,
erst unschuldig, so im unschuldigen Weiß, so, ne, als sie da sitzen auf der Bank und warten in diesem Inn und dann halt tatsächlich, wie du sagst, immer alles blutiger wird. Und
genau, aber das macht auch dieses Amüsante des Films auch so ein bisschen aus. Einfach, sie sitzen da in irgendeinem, wie gesagt, so ein Hostel-Inn so ungefähr, in ihrem Ballettkostümchen da rum und dann auch naiv einfach, wir gehen mal auf die Bühne und so. Das,
wir brauchen Übung und und dann nur Männer im Publikum. Auch nicht wirklich vertrauenserweckende Männer, aber egal.
Richtig, genau. Also da ist der Film schon self-aware genug und auch tatsächlich mit Abspann unter 90 Minuten.
Ja, was auch wichtig ist, also wenn der länger gewesen wäre, hätte auch bei Weitem nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ja. Dann wäre es tatsächlich, wie du schon warst, Pacing ja eh so ein bisschen ein Problem. Dann wäre es, glaube ich, ein großes Problem gewesen.
Auf jeden Fall. Es sei denn, ich hätte noch einen coolen Showdown gekriegt.
Ja, dann wäre es. Aber dazu, wie gesagt, hätten wir auch einen guten Baddie gebraucht.
Richtig, richtig. Aber so, handwerklich völlig okay. Die Choreografien, war zu erwarten, dass die vernünftig sind.
Ja.
Die Zehnklingenwaffe war ganz cool.
Ja. Irgendwo. Auch wie sie eben dann eingeführt wurde, so, weil es ja am Anfang ein reiner Zufall war und so. Und aber auch dann einfach so diese ich brauche die auch. Und dann, das war schon ganz. Also es war vom Humor immer wieder so, jetzt kein Schenkelklopfer und auch nicht übermäßig oder so, aber schon, wo es einem so ein bisschen ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert hat. Also für so einen Film absolut passend.
Ja. Finde ich auch. Also deswegen ist so ein kurzweiliger Film, nicht drüber nachdenken, einfach gucken.
Genau. Und einmal gucken und dann wahrscheinlich nie wieder. Auch das. Genau.
Ist ein Streaming-Kandidat auf jeden Fall, aber nicht so einer, wo man sich dann sagt, das ist wieder derselbe Quark wie immer gewesen, sondern halt ein bisschen was anderes. Also wir hatten ja tatsächlich auch letztens im Podcast den Film Ballerina.
Ja.
wo aber halt zum Beispiel auch keine Ballerina-Moves in dem Sinne
benutzt wurden. Da war es einfach nur der Beruf im Hintergrund sozusagen, aber nicht das, um was es eigentlich ging.
Genau, und da es tatsächlich dasselbe Stunt-Team ja ist, hat man vielleicht sich auch gedacht, so Mensch, da könnten wir doch was draus machen.
Ja.
Und ja, dementsprechend gibt es hier zumindest ein paar Moves und ja, man weiß ja, wie beweglich Ballerinas sind und wie hoch sie ihr Fuß schwingen können und so.
Ja.
Und das wurde halt auch genutzt.
Absolut.
Ja, deswegen.
Sehr passend.
Passt schon.
Absolut.
Ja.
Wie sieht's
mit der... Ja. Was die Regisseurin noch so gemacht hat, es ist eine Regisseurin
auch. Ja. Auch mal schön wieder, darf gerne immer mehr sein.
Ja, ihr bekanntester Film neben irgendwie 2, 3 Folgen von der Witcher-Serie ist Close mit Naomi Rapace. Habe ich nie gesehen.
Ich auch nicht. Nein, auch nicht. Weil, wie du sicherlich weißt, ich kein Fan von Naomi Rapace bin.
Ja,
und von daher, wenn es nicht wirklich irgendwie eine Produktion ist, wo andere mitspielen oder wie jetzt bei Alien Covenant zum Beispiel oder so oder Sherlock Holmes damals, dann bin ich da eher raus.
Mhm. Ja, genau. Aber so, alles ganz solide gemacht. Ja.
Ja.
Was wolltest du sagen?
Als ich wollte einfach nur schon zur Wertung kommen im Endeffekt.
Du wolltest schon zur
Wertung. Ja.
Also da ich den unterhaltsam fand, bin ich irgendwo im 6er-Bereich gelandet. Wahrscheinlich ein knapper 6er.
Ja, da würde ich mich komplett anschließen. So geht es mir auch. Der macht nicht viel falsch in dem Sinne, was er bietet und ist unterhaltsam. Und unterhaltsame, nette Filme bekommen definitiv eine 6.
Ja. Ich habe, glaube ich, heute nur 6 vergeben.
Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Also ich war ja wenigstens...
Es waren tatsächlich auch mal vernünftige Filme dabei.
Ja.
Ich mich nicht irgendwie darüber beklagen musste, dass ich die gesehen
habe. Nee, und ich sage auch, klar, 6 klingt immer ein bisschen noch so, aber eigentlich ist es schon einfach immer Filme, die über dem Durchschnitt so ein bisschen sind und was zu bieten haben, was einen anspricht. Aber halt irgendwo gleichzeitig Mängel aufweisen, die das Ganze immer wieder ein bisschen runterdrücken. Und deswegen ist 6 bei mir auch immer irgendwas Unterhaltsames mit Mängeln. Ja.
Genau, und Mängel hat der Film aber gut. Ne?
Wie
gesagt, er ist kurz und relativ bündig und dementsprechend völlig okay, kriegt er eine 6 von mir.
Ja, so geht es mir auch. Gut, das freut mich. Dann können wir hier auch zu einem wohlwollenden Abschluss kommen. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder zu dritt beim nächsten Mal. Und bis dahin verbleibe ich euer Andreas. Und tschüss.
Ja, alles, was Andreas gerade gesagt hat, dem schließe ich mich einfach an und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.